Zunächst 4. Mose 11. Und da sich das Volk ungeduldig machte, gefiel es übel vor den Ohren des Herrn. Und als es der Herr hörte, ergrimmte sein Zorn und zündete das Feuer des Herrn unter ihnen an. Das verzehrte die äußersten Lager. Da schrie das Volk zu Mose, und Mose bat den Herrn, da verschwand das Feuer. Und man hieß die Stätte Tabera, darum, dass sich unter ihnen des Herrn Feuer angezündet hatte. Das Pöbelvolk oder Mischvolk aber unter ihnen war lüstern geworden, und sie saßen und weinten samt den Kindern Israel und sprachen: Wer will uns Fleisch zu essen geben? Wir gedenken der Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, und der Kürbisse, der Melonen, des Lauchs, der Zwiebeln und des Knoblauchs. Nun aber ist unsere Seele matt, denn unsere Augen sehen nichts als das Mann. Es war aber das Mann wie Koriandersamen und anzusehen wie Bedillion. Und das Volk lief hin und her und sammelte und zerrieb es mit Mühlen und stieß es in Mörsern und kochte es in Töpfen und machte sich Aschenkuchen daraus, und es hatte einen Geschmack wie ein Ölkuchen. Und wenn des Nachts der Tau über die Lager fiel, so fiel das Mann mit darauf. Dazu jetzt dieser 6. Vers, der dazu oder darauf Bezug nimmt. Das ist aber uns zum Vorbilde geschehen, dass wir nicht uns gelüsten lassen des Bösen, gleich wie jene gelüstet hat.
Ja, meine heißeste Bibelarbeit bisher hielt ich tatsächlich in der Wüste, am Toten Meer. Das war zugleich die tiefste. Und die höchste war in 3000 Meter Höhe auf dem Papanen-Rothorn. Und heute wird es auch sehr tropisch, muss man sagen, vom Klima her. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal von Ray Kurzweil gehört haben. Der Name Ihnen schon einmal begegnet ist. Er ist der Chefingenieur von Google. Das ist uns ja allen gut bekannt. Und Ray Kurzweil gilt als ein radikaler Vordenker im Silicon Valley in den USA. Und sein Denken, das ist durch und durch geprägt von einer radikalen Fortschrittsgläubigkeit. Und er hat das Ziel, dass es bis ins Jahr 2029 Computer gibt, die alles tun können, was wir Menschen auch tun, nur mit dem Unterschied, dass sie es noch besser tun. Das war im Nachrichtenmagazin Spiegel zu lesen. Nun, Kurzweil ist inzwischen 67 Jahre alt. Und so schluckt er jeden Tag, das ist jetzt kein Hörfehler, jeden Tag 150 Pillen mit Vitaminen, Mineralien, Enzymen und spritzt sich dazu andere dubiose Stoffe. Jetzt kann man fragen, ja, warum tut er sich das an? Er hat gesagt, er möchte so lange durchhalten, bis eine Technologie entwickelt ist, die das menschliche Leben verlängert. Und er hofft, dass für ihn rechtzeitig der Krebs besiegt ist und dass man den Alterungsprozess medizinisch stoppen kann. Nun, Multivitamintabletten in der richtigen Dosierung, das ist sicher nicht verkehrt. Aber ich habe mir das mal versucht vorzustellen, 150 pro Tag. Da gleicht der Magen wohl eher einer Kiesgrube und der Schluckreflex einer Maschinengewehr, wenn man sich das einmal vorzustellen versucht. Und ob das wirklich dann am Ende gesund ist, das können wir bezweifeln. Jetzt kommen wir zum Volk Israel. Wir haben das schon gehört. 40 Jahre Wüste, so wie auf diesem Bild. Und da war an eine ausgewogene oder gesunde Ernährung für die 3 Millionen nicht zu denken. Und die Wüste hat ein extremes Klima, glühende Sonne. Und das trägt mit Sicherheit auch nicht zu einem gesunden, ausgewogenen Lebensstil bei, wenn man da 40 Jahre jeden Tag unterwegs ist. Und trotzdem hat Israel in dieser Zeit keinerlei Krankheiten bekommen wegen einer mangelhaften Ernährung. Und damit sie das bekamen, da musste Israel nicht Fässer mit Vitamintabletten durch die Wüste wälzen, die sie dann alle geschluckt haben, sondern unser Herr hatte ihnen etwas viel Besseres gegeben. Das Manna oder das Man, wie es in manchen Übersetzungen heißt. Und ich weiß nicht, ob Sie schon einmal über das Manna nachgedacht haben. Wir lesen da ja immer so leicht drüber hinweg. Dieses einzigartige Nahrungsmittel Gottes in der Bibel. 40 Jahre bekam das Volk jeden Tag genau das, was sie benötigt haben. Und nachdem das Manna gekommen war, da musste keiner hungern, weil er an einem Morgen zu wenig gehabt hätte. Es gab 40 Jahre kein Sabbat, an dem bei irgendjemandem Magen knurrte, weil zu wenig am Vortag für den Sabbat da gewesen wäre. Und außerdem, wir haben das gelesen, das Manna konnte man backen, man konnte das kochen, verarbeiten oder man konnte es einfach so essen. Und es muss ausgezeichnet geschmeckt haben, wie Honigkuchen heißt es in manchen Übersetzungen. Und alle Vitaminien, alle Mineralien, alle Stoffe, die das Volk benötigten, waren im Manna enthalten. Und es war besser als jedes Nahrungsergänzungsmittel, das wir heute kennen. Und es hat einfach gesättigt, ohne dass der Magen zu einer Kiesgrube wurde oder man nachher Muskelkater am Schluckreflex hatte, wie nach vielen Tabletten. Hat einfach satt gemacht. Und das Manna war ein einzigartiges Nahrungsmittel. 40 Jahre für das Volk Gottes. Und jetzt haben wir das gehört in 4. Mose 11 und das Kapitel geht dann auch noch weiter, wie das Volk murrte. Und im zweiten Teil von Kapitel 11 lesen wir dann, wie sie gierig wurden, wie sie sich zurücksehnten nach den Fleischtöpfen Ägyptens, wie sie zu jammern begannen über diese elende Nahrung, wie sie das Manna genannt haben. Die Befreiung durch den Herrn aus Ägypten und die Versorgung durch das Manna, das war ihnen einfach zu wenig. Und sie gierten nach dem, was sie in Ägypten gehabt haben. Soweit die Geschichte. Jetzt sind wir ja glücklich, dass wir im neuen Bund leben und mit den Geschichten vom Alten Testament nichts mehr zu tun haben, mit diesem halsstarrigen Volk. Wir denken ja heute mit der Gnade, da ist dann ja sowieso alles klar. Es kommt doch nicht mehr so drauf an wie damals, aber damit fehlen wir weit, wenn wir so denken. Wir haben diesen Vers gehört, 1. Korinther 10, Vers 6. Diese Dinge sind uns zum Vorbild geschehen. Man kann sagen, sie sind ein Anschauungsmodell für uns, damit wir nicht nach dem Bösen gieren, wie jene in der Wüste gierig waren. Das erste in unserem Text, ein Blick in den Rückspiegel. Die Bibel vergleicht das Manna nicht nur mit dem Wort Gottes. Das lesen wir in 5. Mose 8, Vers 3, dass das Volk durch das Manna was lernen sollte, dass Gottes Wort lebensnotwendig ist, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern aus jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und dieser Bibelvers hielt unser Herr dem Satan entgegen, als dieser versuchte, nach 40 Tagen Fasten unseren Herrn gierig zu machen. Sagt zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Nun, unser Herr war sündlos. Er hatte keine böse Begierde. Er hielt dieses Bibelwort entgegen. Das ist die eine Bedeutung von Manna. Gottes Wort, das wir haben, das das wahre Leben gibt. In Johannes 6, Vers 51 macht Jesus deutlich, dass er das wahre Brot vom Himmel ist. Er gibt das ewige Leben, das wahre Leben. Und wir können zusammenfassen, in Christus und in der Bibel im Wort Gottes ist uns wirklich alles gegeben, was wir für die Errettung brauchen, was wir für unser Leben in der Nachfolge brauchen und was wir auch einmal für unsere Vollendung brauchen. Alles. Und das lesen wir in dem bekannten Wort aus 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Wir kommen zurück zu Israel. Der Herr hatte sein Volk aus der grausamen Sklaverei befreit. Als Todgeweide waren sie der ägyptischen Armee am Schilfmeer entkommen. Und voller Jubel standen sie am anderen Ufer, als der Herr sie errettet hat. Und dann erlebten sie in Mara und Elim, wie der Herr sie mit Wasser versorgte, trotz ihrem Murren, das gleich wieder eingesetzt hatte. Und dass er ihnen alles gab, was sie für ihre Reise in der Wüste benötigten. Und der Herr gab ihnen trotz ihrer Murren dieses einzigartige Manna, das wir kurz miteinander angeschaut haben. Und dieses tägliche Wunder hätte Gottes Volk jetzt doch 40 Jahre lang jeden Morgen jubeln lassen sollen. Aber was passiert? Sie werfen einen gefährlichen Blick in den Rückspiegel. Und als sie dort in der Wüste waren, da taucht vor ihrem inneren Auge plötzlich wieder Ägypten mit seinen Fleischtöpfen auf. Fische, Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln. Und es war eine regelrechte Fata Morgana, die sich da vor ihnen aufgebaut hat. Und sie vergaßen völlig ihren erbärmlichen Zustand in der Sklaverei, den sie in Ägypten hatten. Wenn wir uns das einmal vor Augen halten, ob das Fleisch in Ägypten wirklich so köstlich war, wie das Volk in der Wüste meinte, wenn man abends in Ägypten todmüde nach Hause kam, der Rücken aufgeplatzt war von den Peitschenschlägen der Sklaventreiber, ob das wirklich so köstlich geschmeckt hat, wie sie sich das vorgestellt haben, ob eine Melone einem noch das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ, wenn man wusste, dass der neugeborene Sohn dem Tod geweiht war, wenn er gefunden wurde, in den Nil geworfen wurde. Ich glaube nicht, dass das der Fall war. Aber im Rückspiegel dachten sie, es sei so gewesen. Nun, die USA ist bekannt als das Land der Prozesse. Wir sind mächtig dabei aufzuholen diesbezüglich. Und jeder und alles muss sich absichern. Und vor einiger Zeit habe ich gelesen, dass im Rückspiegel einer Harley Davidson, ein Motorrad für alle, die nicht wissen sollten, was es ist, als eine Harley Davidson, im Rückspiegel einer Harley Davidson auf der Seite ist eingebrannt, sinngemäß in Englisch, dass das, was man im Rückspiegel sieht, nicht unbedingt der Realität entspricht. Die Realität ist ja viel größer, aber eben um sich abzusichern gegen Prozesse. Und genauso ging das Israel. Ihr Blick entsprach nicht mehr der Realität. Die böse Gier, das Verlangen nach dem Essen in Ägypten, das verzerrte die geistliche und die tatsächliche Realität völlig. Und für das Volk gab es nichts Besseres in der Wüste als täglich das frische göttliche Manna. Sie hätte nichts Besseres haben können. Wir lesen dann in 4. Mose, Moment, da waren wir. Doch, stimmt. In 4. Mose 11, Vers 4, Andreas hat diesen Vers vorher schon zitiert von dem dahergelaufenen Volk. Er kommt schon vorher vor, in 2. Mose. Solche, die aus welchen Gründen auch immer mit Gottes Volk ausgezogen waren, obwohl sie nicht dazugehörten. Und manche Ausleger meinen, diese Mitläufer, das waren andere, die in Ägypten gelebt haben und die sich möglicherweise weitere Plagen ersparen wollten und deshalb mit dem Volk Gottes ausgezogen sind. Nun, wir wissen es nicht genau, auf jeden Fall, sie gehörten nicht zu Israel, aber sie hatten sich unter Gottes Volk gemischt und sie gierten als erstes nach dem Fleisch. Es ist ein großer Segen, wenn man in einem gläubigen Elternhaus aufwächst und in einer Gemeinde. Wir haben in der Bibel Beispiele. Johannes Markus, der uns nicht nur als Doppeltversager bekannt sein sollte, sondern am Ende des Lebens des Paulus einer seiner treuesten Mitarbeiter geworden war. Gläubige Mutter, gläubiges Elternhaus. Timotheus, gläubige Großmutter, gläubige Mutter, Paulus erinnert ihn daran. Das ist ein ungeheurer Segen. Und ich bin selbst dafür dankbar, für alles, was mir der Herr durch das Vorbild meiner gläubigen Eltern geschenkt und mitgegeben hat. Aber es gibt auch eine ungeheure Gefahr, die mit einem gläubigen Elternhaus verbunden ist. Nämlich dann, wenn man äußerlich eben nur mitläuft. Wenn man den frommen Lebensstil übernimmt, auch gewisse Lehrauffassungen vielleicht teilt, ohne jemals wirklich erkannt zu haben, was es heißt, verloren zu sein, und wirklich erkannt zu haben, was es heißt, allein durch die Gnade gerettet zu werden. Man redet davon, aber nur so theoretisch. In Wirklichkeit hat man das nie erkannt. Und dann ist man äußerlich dabei, wie man so schön sagt, ist er noch dabei, das fragt man ja als äußerlich noch dabei, ohne den Herrn wirklich zu kennen. Und im Laufe der Jahre beginnt man nach allem anderen zu gieren, weil Jesus und sein Wort scheinbar nicht genügt. Nach meiner Beobachtung ist in verschiedenen Fällen, ich sage nicht in allen Fällen, aber in verschiedenen Fällen, genau diese Generation, die das Gemeindeleben von innen heraus zu verändern beginnt. Manchmal erst im Alter zwischen 25 und 40 Jahren. Dann bekommt man so eine Art geistlicher Torschlusspanik. Man könnte doch irgendetwas im Leben versäumt haben oder verpasst haben. Und dann muss sich die Gemeinde verändern. Ja, keine Predigt und Wortauslegung mehr, die über 20 Minuten geht. Nicht immer nur das Wort Gottes im Zentrum. Wir brauchen doch Unterhaltung, wir brauchen doch Abwechslung. Wir brauchen doch einen Spaßfaktor in der heutigen Zeit. Und die Gemeinden beginnen sich durch das mitgelaufene Mischvolk von innen heraus zu verändern. Nun, als Eltern machen wir Dinge verkehrt. Jede Eltern machen das, auch wenn sie das nicht extra tun. Und es ist wichtig, dass wir das auch erkennen, uns darunter beugen und vom Herrn korrigieren lassen, wo das notwendig ist. Aber manchmal ist es erschreckend, dass gestandene Personen in den Gemeinden sich von dem Murren und Meckern der eigenen Kinder anstecken lassen. Und dann werden plötzlich geistliche Überzeugungen über Bord gekippt. Und da beginnt sich der geistliche Maßstab zu verschieben und die klare Beurteilung von Gottes Wort her einzutrüben. Es geht aber nicht nur um das Problem der zweiten Generation. Auch andere Menschen können von außen zur Gemeinde stoßen und die finden alles gut, was in der Gemeinde gesagt wird. Wir müssen ja ehrlicherweise sagen, dass es in unseren Gemeinden leider nicht immer so nett zugeht und trotzdem kann jemand dazukommen und alles ganz nette Leute finden, die sich da miteinander versammeln. Und sie kommen vielleicht über Jahre, sie finden das alles nett und schön, sie kommen über Jahre, sie beginnen sich zu engagieren, sie wachsen in die Mitarbeit und Verantwortung hinein. Ich spreche jetzt nicht unbedingt von geistlichem Wachstum, sondern man wächst in die Mitarbeit und dann vielleicht sogar in die Verantwortung hinein. Und niemals wurde mit ihnen gesprochen, wo sie geistlich, wirklich, innerlich stehen. Und sie beginnen Dinge von Grund auf geistlich zu verändern. Warum? Weil sie in Wirklichkeit überhaupt kein Verständnis dafür haben. Zugleich stellt sich dann aber auch an uns die Frage, worauf wir den Schwerpunkt legen. Geht es uns darum in den Gemeinden, dass wir Menschen äußerlich systemkompatibel machen mit unseren Gemeinden? Dass sie alles so tun, wie wir das gut finden und gerne hätten? Oder ist uns das Wichtigste, dass Menschen von innen heraus durch Gottes Wort verändert werden? Dass sie zu einem eigenständigen Leben mit Christus und mit der Bibel heranwachsen? Und möglicherweise ist es manchmal holpriger, ist das manchmal unbequemer, wie eine oberflächliche und stromlinienförmige Anpassung. Vielleicht beginnen Sie in Ihrem geistlichen Wachstumsprozess uns manchmal unbequeme Fragen zu stellen. weil sie wirklich wachsen wollen. Aber es gibt nichts Besseres für die Gemeinde wie Menschen, die in Christus und in Gottes Wort verwurzelt sind und die davon geprägt und verändert werden. Wie sieht das mit unseren eigenen Kindern aus? Ist uns das Wichtigste, dass sie eben dabei sind, wie ich das so schön gesagt habe? Und dass wir selbst dann möglichst als geistliche Vorzeigefamilie uns in der Gemeinde präsentieren können? Oder ist uns das Wirklichste, dass sie wirklich errettet werden, dass sie ihre Verlorenheit erkennen und von Neuem geboren werden, nicht nur theoretisch, sondern aus einer echten Erkenntnis der Gnade Gottes heraus? Für jede Familie, in der die Kinder nahtlos geistlich heranwachsen, freue ich mich von Herzen. Und das ist ein ganz großes Geschenk, wenn der Herr das gibt. Wenn wir aber um die Errettung unserer Kinder beten, wenn uns das das größte Anliegen ist, dann kommt möglicherweise vieles ganz anders, wie wir uns das vorstellen. Und es kann sein, unsere Kinder holen sich erst Beulen und Schrammen der Sünde in einem Leben, wo sie eigene Wege gehen, bevor sie wirklich zur Umkehr kommen. Obwohl wir ihnen gern diese Beulen und Schrammen erspart hätten. Und ehrlicherweise müssen wir sagen, wird damit oft auch unser eigener Stolz in Trümmer gelegt. Aber beten wir um ihre Errettung. Und wenn es dann ganz anders wird, wie wir gedacht haben, das Wichtigste ist, dass der Herr mit ihnen zu seinem Ziel kommt. Ich komme zum Zweiten, ein Blick in den Innenspiegel. Das Erste war gewesen, ein Blick in den Rückspiegel. Jetzt kommt der Blick in den Innenspiegel. Es wäre für uns jetzt schön und angenehm, wenn die Sache mit der bösen Lust und dem Rückfall in das alte Leben mit den Mitläufern erledigt wäre. Aber dem ist nicht so. Wir lesen in diesem Vers, 4. Mose 11, Vers 4, den ich schon genannt habe, dass die Israeliten genauso weinten und murrten und sich nach den kulinarischen Genüssen Ägyptens sehnten, ist zu sanft ausgedrückt, dass sie danach gierten, steht eigentlich da. In 1. Korinther 10, Vers 6, wir haben es gehört, da lesen wir eben nicht, das ist den Mitläufern und falschen Zehnern zum Vorbild geschrieben, sondern uns allen. Und damit zeigt Paulus die Gefahr unseres Innenlebens auf, auch als errettete Kinder Gottes. Er hält uns den Innenspiegel unseres sündigen Wesens vor Augen. Und alles hängt damit zusammen, dass wir bis zu unserer Sterbestunde oder dem Augenblick der Entrückung, von der ich natürlich auch hoffe, dass ich sie erlebe, neben dem neuen Leben, das Christus in uns begonnen hat, immer noch unser altes, sündiges Wesen mit uns herumtragen. Dort, in dem alten, sündigen Wesen, dort sitzt die Wurzel dieser bösen Lust. Darin befindet sich der Nerv, der nach allem Sündigen giert. Und darin ist der Keim für einen Rückfall ins alte Leben enthalten. Es geht um den Kampf zwischen den beiden Naturen in uns. Das neue Leben aus Christus, das der Herr bei der Wiedergeburt in einen Menschen einpflanzt, und auf der anderen Seite die all die sündige Natur, welche wir noch bis zu unserer Sterbestunde mit uns herumtragen. Und dieser Kampf wird uns in Römer 7 beschrieben. Und in Römer 8 zeigt Paulus dann den Weg zum Sieg in diesem Kampf. Aber der Kampf wird uns in Römer 7 beschrieben. Und Luther fasste diese Wahrheit darin zusammen, dass er den Gläubigen als simul justus et peccator bezeichnete, zugleich gerecht und Sünder. Und das ist der Grund, warum wir diese Gefährdung zum Rückfall ins alte Leben immer in uns tragen. Und aus diesem Grund ist uns die Geschichte Israels als Warnung geschrieben. Das Wort für begierig werden und das Substantiv davon kann im Neuen Testament auch als etwas Gutes gebraucht werden. Wir denken, das ist nur schlecht. Nein, es kann auch etwas Gutes sein. Es gibt ein gutes Begehren und Verlangen nach geistlichem Wachstum, nach gelebter Nachfolge, nach einem immer besseren Hineinwachsen in Gottes Wort. In der alten Luther-Übersetzung wird Hebräer 6, Vers 11 in diesem Sinn übersetzt: Wir begehren, es ist genau dieses Wort, wir begehren aber, dass euer jeglicher denselben Fleiß beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende. Das ist ein gutes Begehren, das uns hier gezeigt wird. In 1. Petrus 2, Vers 2 finden wir ein anderes Wort. Das wird aber synonym, das heißt austauschbar für diesen Begriff in unserem Text verwendet. Und da heißt es: Und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wächst zur Rettung. Und in einigen Lesarten nach der unverfälschten Milch des Wortes Gottes, das damit gemeint ist. Eine gute Sehnsucht, ein gutes Verlangen. Das Verlangen nach dem göttlichen Manna, nach der geistlichen Speise. Das Manna, diese einmalige göttliche Nahrung, wollte Israel nicht mehr. Sie gierten nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Und so stehen wir in der Gefahr, uns nicht mehr mit Christus und seinem Wort zu begnügen. Nicht mehr danach zu verlangen. Nicht mehr darin alles zu haben. Nicht mehr daran zu glauben, dass uns der Herr darin alles gegeben hat, was wir benötigen. Diese göttliche und lebensspendende Kraft der Bibel. Sondern man beginnt, nach zusätzlichen Erfahrungen, nach zusätzlichen Erlebnissen zu gieren. Man möchte, dass das eigene Gefühlsleben zufriedengestellt wird und der eigene Hormonspiegel, egal auf welche Weise. Und man hält nach allem Möglichen und Unmöglichen Ausschau, von dem man sich diese Fülle wünscht. Christus und sein Wort scheinen nicht mehr genug. Wie erwähnt, ist das Begehren und Verlangen gut, wenn es sich auf das Gute im biblischen Sinn richtet. Das neue Leben aus Gott hat nur dieses gute Begehren. Aber durch den Sündenfall wurde unser natürliches Verlangen, unsere Gier, durch eine falsche Ausrichtung verdorben. Das Begriffslexikon zum Neuen Testament schreibt zu dieser schlechten Begierde: Die Begierde drängt nach Vollbringung, sie drängt zur Tat. Sie entspringt im letzten Grund der tief eingewurzelten Neigung des Menschen, den Mittelpunkt seines Lebens in sich selbst zu haben, sich auf sich selbst zu verlassen und selbst am meisten zu lieben. Diese Neigung heißt bei Paulus Fleisch und Sinne, daher die Mächte, die von Gott abziehen. In der Begierde zeigen sich die Kräfte des alten Menschen. Ein anderer Ausdruck für unser sündiges Wesen. Wie gesagt, gehört alles Sündige zu dieser Gier. Eben nicht erst in der Tat, sondern in den Regungen und Wünschen des Herzens. Und in der Bergpredigt hat unser Herr in diesem Zusammenhang den begehrlichen Blick und Gedanken an eine fremde Frau erwähnt. Und da steht genau dieses Begehren. Wir können sagen, darunter fällt alle sexuelle Lust, die nicht mit dem Wort und Willen Gottes übereinstimmt. In Markus 4 haben wir das Gleichnis vom Seemann. Und in Vers 15 taucht dort wieder dieses Begehren auf im Zusammenhang mit dem unter die Dornen gesäten. Gierend nach Besitz, nach materiellen Gütern, nach einem hochmütigen, diesseits bezogenen Lebensstil, der von den Maßstäben einer gottlosen Menschheit geprägt wird. Und schließlich macht Galater 5 unter den Werken des Fleisches deutlich, wie sich diese Gier äußerst. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelagen, Völlereien und dergleichen. Und daran sehen wir, dass das sündige Begehren nicht nur im sogenannten weltlichen Bereich eine Gefahr wird. Da siedelt man das sehr oft an. Das kann eine Gefahr werden, wenn man sich möglicherweise in einer fremden Stadt versehentlich in den Rotlichtbezirk verlaufen hat und dann vergisst, rechtzeitig den Kniegelenkturbo zu zünden und die Halsdrehverriegelung einzulegen. Dann kann das sehr schnell zu einer Gefahr werden. Oder wenn man bei irgendeinem Empfang eingeladen ist, lauter honorierte Herrschaften, die nicht nur finanziell, sondern auch textil gut betucht sind. Und es dreht sich alles um den Hochmut des Lebens und man beginnt selbst darin irgendwie zu schwimmen und sich wohlzufühlen. Das ist die eine Seite. Aber auch im christlichen Umfeld können wir in das alte Leben zurückfallen. Man kann in der Gemeinde äußerlich systemkompatibel scheinen und trotzdem nach der ständigen Mehrung seines Besitzes und Geldes gieren. Oder ständig unter sogar frommer Maske den eigenen Stolz und den eigenen Hochmut pflegen. Und das hat immer Streit, Zank und Neid zur Folge. So wie Diotrephes im dritten Johannesbrief. Von ihm wird uns gesagt, dass er ständig die erste Geige spielen wollte. Ob ganz weltlich und offen oder hinter einer frommen Fassade verpackt, das Gieren nach dem Bösen ist uns zum Vorbild geschrieben und zur Warnung, wie es in Vers 11 steht. 2. Korinther 10, 11. Und aus diesem Grund können wir diese Gefahr nicht einfach verharmlosen und zur Seite schieben und zu relativieren. Die Bibel lehrt die Errettung allein aus Gnade, allein aufgrund des vollkommenen Werkes unseres Herrn. Wo es um unsere Errettung geht, da gilt immer die Null-Promill-Grenze. Gibt es überhaupt kein Hinzutun. Und persönlich bin ich überzeugt von der Bewahrung und dem Ausharren der Erwählten, wie es Spurgeon einmal formuliert hat. Aber wenn ein Kind Gottes nach Bösem giert, in der Sünde lebt, ohne Reue und Umkehr, da kann ich niemals sagen, ja, das Ganze ist ja nur halb so schlimm. Nach dem Motto, Hauptsache, einmal entschieden, egal wie der Lebenswandel aussieht. Spurgeon schrieb dazu, jene Leute, deren Glauben es ihnen erlaubt, vergangene Sünden auf die leichte Schulter zu nehmen, haben den Glauben der Teufel und nicht den Glauben von Gottes Auserwählten. Solche, die Sünde für eine Lappalie halten und die darüber nie traurig waren, mögen zur Kenntnis nehmen, dass ihr Glaube nicht echt ist. Solche Menschen, die einen Glauben haben, der ihnen erlaubt, achtlos in den Tag hineinzuleben, die sagen, nun durch schlichten Glauben bin ich gerettet, die das fleischliche Vergnügen und die Lüste des Fleisches genießen, solche Menschen sind Lügner. Sie haben nicht den Glauben, der die Seele errettet. Oh, wenn jemand von euch solchen Glauben hat, so bitte ich Gott, er möge ihn euch mit Sack und Pack austreiben. Kräftige Worte, die Spurgeon hier gebraucht. Rechtfertigung und Heiligung, Heiligung und Rechtfertigung, das sind nicht zwei verschiedene Dinge. Eben Rechtfertigung, so das Grundmodell der Nachfolge, die Grundausstattung, und Heiligung, das ist dann noch das gehobene S-Klassen-Christentum, für die, die was ganz Besonderes sein wollen. So wird es manchmal verkündigt, nein. Sondern Rechtfertigung und Heiligung gehören von der Bibel untrennbar zusammen. Es gibt keine Rechtfertigung ohne Heiligung. Und es gibt keine Heiligung ohne Rechtfertigung. Und Benedikt Peters nannte deshalb Heiligung und Rechtfertigung die beiden Seiten ein und derselbe Münze. Echte Rechtfertigung zieht immer Heiligung nach sich. Und echte Heiligung, nicht eine selbstgemachte, kommt immer aus der Erkenntnis der Rechtfertigung. Und aus diesem Grund steht in Hebräer 12, Vers 14, jaget dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Moment, ich muss schauen, war ich eins zu schnell? Es ist verloren gegangen, glaube ich, irgendwie, als ich die Folie nochmal überarbeitet habe. Aber dort steht es, jaget dem Frieden mit allen nach und der Heiligung. Wir würden heute sagen, damit ihr nicht beschämt werdet oder damit ihr einmal Lohn habt, aber das steht nicht da. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Niemand den Herrn schauen wird. Und John MacArthur hat in einem Vortrag berichtet, wie er das verkündigt hat, dass sich das neue Leben immer an den Früchten zeigt, Veränderung, dass es kein neues Leben ohne Veränderung gibt, dass die Herrschaft Christi sichtbar wird, es kann unterschiedlich schnell gehen. Und da hat ihm ein Mann vehement widersprochen und hat gesagt, es stimmt nicht und man kann auch gerechtfertigt sein, ohne dass sich was verändert und so weiter. Und später stellte sich heraus, dass genau diese Person in Ehebruch lebte, die ihm so vehement widersprochen hat. Der erste Korintherbrief war an eine Gemeinde geschrieben, in welcher einige Gläubige nach dem Bösen gierten. Man rühmte sich einer angeblichen Freiheit. Und es gab in Korinth einen Fall von Hurerei, von Unzucht, der noch schlimmer war wie das ganze korinthische sündige Sumpfbiotop, das die Gemeinde umgeben hat. Und deshalb muss Paulus in 1. Korinther 4, Vers 5 schreiben, einen solchen im Namen unseres Herrn, dem Satan zu überliefern zum Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet werde am Tag des Herrn. Er sagt nicht, damit er einmal Lohn hat oder nicht beschämt werde, sondern zur Errettung des Geistes. Und damit wird der Ernst der ganzen Sache deutlich. Jetzt mal kurz schauen. Es ist möglich, dass mir da eine Folie reingerutscht war. Naja, wir machen hier weiter. Da macht er den Ernst deutlich, damit der Geist errettet wird am Tag des Herrn. Er sagt nicht, damit er nicht beschämt wird oder damit er Lohn hat, sondern damit der Geist errettet wird. Wenn ein Kind Gottes nach dem Bösen giert und darin verharrt, dann setzt Gott die äußersten Mittel ein, um es vor der Verdammnis zu bewahren. An manchen Stellen in der Bibel benötigen wir nicht ein fertig ausgeklügeltes logisches System. Und dann biegen wir alle Aussagen nach unserer Logik zurecht. Manchmal, wenn wir ehrlich sind, biegen wir sie auch alle nach unserer Logik von uns weg, dass sie uns ja nicht treffen sollen. Manchmal benötigen wir einfach Ehrfurcht und Zittern vor Gottes Wort und nicht ein ausgeklügeltes System. Und wenn wir das nicht tun, entziehen wir uns der Seelsorge unseres Herrn. Und Spurgeon sagte das einmal, wir dürfen nicht mit Gottes Wort spielen. Wir müssen vor Gottes Wort zittern. Noch eine Anmerkung für alle sensiblen und angefochtenen Glaubensgeschwister. Es ist ein Unterschied, ob wir im täglichen Kampf mit der uns umstrickenden Sünde stehen, die Vergebung in Anspruch nehmen, wo sie uns überwältigt, oder ob wir uns darin verstricken und von ihr umstricken lassen. Solange wir unser sündiges Wesen haben, wird dieser Kampf nicht aufhören. Erst in der Sterbestunde, erst bei der Entrückung haben wir damit nicht mehr zu kämpfen. Es geht um die Frage, wonach wir wirklich begehren, worauf wir ausgerichtet sind und welche Sehnen unser Denken und Handeln wirklich beherrscht. Und damit wir uns nicht täuschen lassen, haben wir dieses Wort aus 1. Korinther 10, Vers 6, das uns den Innenspiegel vor Augen hält. Und damit kommen wir zum dritten, ein Blick auf den Blutspiegel. Die Bestimmung des Blutspiegels ist für die Diagnose und Therapie einer Krankheit wichtig. Im Blutspiegel, da lassen sich körpereigene und fremde Substanzen nachweisen. Und gesunde Menschen haben demnach in der Regel einen gesunden Blutspiegel. Und aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir das Licht von Gottes Wort, unseren geistlichen Blutspiegel darin diagnostizieren lassen. Und im Licht von Gottes Wort unseren geistlichen Blutspiegel korrigieren lassen. Bei Israel damals stimmte er nicht mehr. Die Gier nach den Fleischtöpfen Ägyptens, nach sinnlicher und emotionaler Lustbefriedigung, hatte bei Israel die Oberhand gewonnen. Wir haben diesen göttlichen Befehl gehört von Andreas Fett. Lass mein Volk ziehen. Warum? Damit sie mir dienen. Befreit, erlöst, um dem Herrn zu dienen. Und was hat Israel daraus gemacht? Lass mein Volk ziehen, damit wir uns dienen. Das tun, was wir für richtig halten, für richtig ansehen, worauf wir Lust und Laune haben. Nicht mehr befreit, um zu dienen, sondern befreit, um selbstsüchtig zu genießen. Das war das Motto Israels in der Wüste. Es ist nicht verkehrt, dass wir dankbar Dinge aus Gottes Hand nehmen, die er uns schenkt. Wir brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn der Herr uns Ferien an einem schönen Ort ermöglicht, wenn wir dankbar ein wirklich gutes Essen aus seiner Hand nehmen oder uns beim Skifahren oder Radeln an der wunderbaren Landschaft erfreuen, die uns umgibt. Sofern es keine sündige Dinge sind, sollen wir alles, was wir tun, zur Ehre Gottes tun. Und damit sind wir wieder bei unserem geistlichen Blutspiegel. Tun wir alles, was der Herr uns ermöglicht, zu seiner Ehre? Oder ist der Herr für uns nur Mittel zum Zweck, damit wir dieses und jenes tun können? Glauben wir wirklich, dass wir in Christus volle Lebenserfüllung haben und dass es nichts Schöneres gibt, wie zur Ehre unseres Herrn zu leben? Israel hatte die höchste Berufung, die es überhaupt geben kann. Sie sollten dem lebendigen Gott dienen, ihn verherrlichen. Glauben wir das wirklich, dass es nichts Schöneres gibt, wie dem Herrn zu dienen, zu seiner Ehre zu leben? Oder ist das Leben für uns erst dann lebenswert, in Anführungszeichen, wenn der Herr das tut, was wir gerne hätten und was wir für richtig halten? Und jemand hat sinngemäß Folgendes gesagt: Die Gebete vieler Christen lassen sich so zusammenfassen: Ich, mich, mein, mir, Herr segne diese vier. Und da wird's ganz deutlich, diese Zielrichtung. Folgen wir wirklich Christus nach? Oder haben wir Christus zur Verpflegungsstation und zum Materialwagen auf unserer Tour de Ego gemacht, mit der wir durchs Leben fahren? In Jakobus 4, Vers 3 steht: Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Hängen möglicherweise auch damit unerhörte Gebete und innere Unzufriedenheit zusammen? Israel wurde aus der Sklaverei befreit. Ich habe gesagt, der lebendige Gott hat seinem Volk die schönste Aufgabe, den schönsten Auftrag gegeben, den es überhaupt gab, ihm zu dienen. Wir haben es gehört, seiner Herrlichkeit zu folgen. Er hatte ihnen mit dem Manna ein einzigartiges Nahrungsmittel mitten in der Wüste gegeben. Und das war für Israel alles nicht genug. Wir müssen das anders ausdrücken. Sie achteten das gering, sie verachteten das, sie gaben sich ihren selbstsüchtigen, ich-bezogenen Wünschen hin. Und vor lauter Angst, irgendetwas zu verpassen, irgendwo zu kurz zu kommen, da gierten sie nach dem Fleisch, wie wir es dann im zweiten Teil von 4. Mose 11 lesen. Und was machte der Herr? Er gab dem Volk das, was sie wollten. Und dann lesen wir in Vers 19 und 20, er gab ihnen so viel davon, bis es ihnen zur Nase rauskam. Steht da, bis sie es nicht mehr sehen konnten, bis sie es davor ekelte, vor dem Fleisch, das sie bekommen hatten. Vom Manna, dieser einzigartigen göttlichen Multivitaminernährung, lesen wir nie, dass das Volk sich daran, Entschuldigung, überfressen hätte, wie das mit dem Fleisch war. Lesen wir an keiner Stelle. Wir lesen nirgends, dass ihnen schlecht geworden wäre von diesem Manna. Es verdarb einmal wegen ihrem Unglauben, weil sie zu viel davon gesammelt haben. In 4. Mose 21 lesen wir, dass das Volk das Manna wieder verschmähte mit den Worten: uns ekelt vor dieser Speise. Aber daran war nicht das Manna schuld, sondern ihre sündige Gier, der sie sich hingegeben haben. Ab und zu, wenn wir unterwegs sind, da gehen wir auch mal zu McDonald's oder in ein anderes Fast-Food-Restaurant. Nun, das gehört ja auch zu einer ausgewogenen Ernährung, dass man ab und zu mal zu McDonald's geht. Aber wenn ich jetzt jede Woche einmal zu McDonald's müsste, und noch schlimmer jeden Tag, aber eine Woche reicht schon, ich bin überzeugt, ich hätte bald genug davon. Ich könnte dieses Essen nicht mehr sehen. Und wenn ich die Wahl habe, das würde ich niemals eintauschen gegen die gute Küche meiner Frau, was es da bei McDonald's gibt. Ich habe schon manchmal gedacht, die Armen, die da jeden Tag das Gleiche braten müssen, ich möchte auch nicht mit ihnen tauschen, da kann man das sicher bald nicht mehr sehen, wenn es immer nur dasselbe gibt. Wir selbst und unsere sündige Gier meinen, immer besser als Gott zu wissen, was gut für uns ist. Und damit sind wir beim Ursprung unserer Gier angelangt, im Sündenfall. Selbst sein zu wollen wie Gott, sich von dem, was der Herr verboten hat, Erfüllung versprechen. Wenn der Herr unsere selbstsüchtigen Gebete nicht erhört, dann ist er sehr gnädig mit uns. Warren Wiersbe schreibt in seinen Büchern von einer älteren Gläubigen, die Schwester, die hörte er als junger Pastor, als sie gesagt hatte, ich habe lange genug gelebt, um dankbar für nicht erhörte Gebete zu sein. Lange genug gelebt, um dankbar für nicht erhörte Gebete zu sein. Und Warren Wiersbe schreibt dann, wie er als junger Pastor geradezu schockiert war von dieser Aussage. Und dass er inzwischen weiß, wovon diese Schwester gesprochen hat über all die Jahre. Ob wir unsere sündigen Motive in Gebete zu packen versuchen oder uns direkt von der bösen Lust packen lassen, in beiden Fällen wird es uns früher oder später ekeln. Die Sünde verspricht alles, sie hält nichts und sie nimmt alles. Am Ende bleibt die innere Leere und ein schuldbeladenes Gewissen vor Gott und Menschen. Eben ein ständiges Essen müssen von Fastfood, es wäre noch völlig harmlos im Vergleich zu dem, was die Sünde in einem Leben hinterlässt. Sünde kann für einige Zeit oberflächlich Spaß machen. Das lesen wir in Hebräer 11, Vers 25, oberflächlich. Aber dann kommt der bittere Nachgeschmack. Israel bekam so viel Fleisch in ihrer Gier, bis es ihnen zur Nase herauskam. Und sie wurden von ihrer Gier, für ihre Gier von Gott gerichtet und gezüchtigt. Unser geistlicher Blutspiegel wird dann genesen bzw. gesund bleiben, wenn wir aus dem Leben lernen, was uns der Herr gegeben hat. Das einzigartige Manna, das göttliche Kraftwort der Bibel. Wenn wir immer mehr lernen, dem zu vertrauen und uns davon ernähren, dass unser Denken, unser Handeln, unser ganzes Leben von dort her geprägt und verändert wird. Das hat David im Psalm 19 geschrieben, die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind gerechter allesamt, sie, die köstlicher sind als Gold, ja, so viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Honig sei. Auch wird ein Knecht durch sie gewarnt und auf ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Dass wir Christus immer mehr erkennen, aus seiner Fülle in seinem Reichtum leben. Und davon lesen wir in Epheser 1 und auch im zweiten Teil von Epheser 3. In Römer 8 sagt Paulus, dass uns der Vater in Christus alles gegeben hat. Er hat uns wirklich alles gegeben. Und dass es uns doch so geht wie den Jüngern damals, als viele wegliefen, die Nachfolge, die war zu hart, die war zu eintönig geworden. Und der Herr stellte sie vor die Wahl, wollt ihr auch weggehen? Und was hat Petrus geantwortet? Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben erkannt und geglaubt, dass du der Gesalbte Gottes bist. Ich sprach von unserem sündigen Wesen der alten Natur, die wir auch als Gläubige noch mit uns herumtragen. Und unser Fleisch ist empfänglich für die bösen Begierden. Ein Bruder hat einmal gesagt, 5 Minuten ohne meinen Herrn und ich bin zu allem fähig. Unser Fleisch ist empfänglich für die bösen Begierden. Zu einem gesunden geistlichen Blutspiegel gehört auch, dass wir unser sündiges Wesen und das damit verbundene Gefahrenpotenzial täglich unter die Konsequenzen des Kreuzes stellen. In Galater 2,20 konnte Paulus sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das spricht er in der Vergangenheit. Das war Wirklichkeit geworden, als Paulus sein altes Leben hingegeben hatte, als er Christus erkannt hatte bei seiner Bekehrung. In 1. Korinther 15, Vers 31 spricht er davon, dass er täglich stirbt. Und da ging es in erster Linie wohl um sein biologisches Leben, wo er so oft verfolgt war, das täglich in Gefahr war. Aber auch sein altes Wesen mit seinen sündigen Regungen gab Paulus immer wieder neu an den Ort, wo es Christus hingenommen hatte. An sein Kreuz und in sein Grab. Und so konnte er auch den Kolossern sagen, dass sie den alten Menschen ausgezogen haben in der Vergangenheit und dass sie mit Christus auferweckt sind, in Kolosser 3, Vers 1 und 10. Und im selben Kapitel, im selben Abschnitt ruft er sie zugleich dazu auf, ihre Glieder, ihr sündiges Wesen zu töten und die Werke des Fleisches abzulegen. Also beides, mit Christus gekreuzigt, täglich sterbe ich mit Christus, ich habe den alten Menschen ausgezogen, leget ab. Immer beides bei Paulus da. Und Zinzendorf hat das so formuliert: Wenn nun kam eine böse Lust, so dankt ich Gott, dass ich nicht muss. Ich sprach zur Lust, zum Stolz, zum Geiz, dafür hing unser Herr am Kreuz. Und das ist der Weg, wie unser geistlicher Blutspiegel vor dem Begehren nach dem Bösen geschützt wird. Und wir benötigen dieses Vorbild, diese Warnung aus 1. Korinther 10, Vers 6, da wir ohne die Kraft der Gnade Gottes, ohne seine Bewahrung, zu allem Bösen fähig sind. Von was wird unsere tägliche Nachfolge bestimmt? Das ist der springende Punkt. Von dem neuen Leben aus Christus oder lassen wir uns wieder versklaven unter unser sündiges Wesen? In den letzten Jahren habe ich mehrmals Glaubensgeschwister auf ihrem letzten Lebensabschnitt begleitet. Und es bewegt einem tief, wenn man sieht, wie die Kräfte durch Krebs ausgezehrt werden. Und wie am Ende die Betreffenden äußerlich nur noch ein Schatten dessen sind, was sie einmal waren, wohlgemerkt äußerlich. Und im Licht der kommenden Ewigkeit, wenn es dann dem Ende zugeht, da wird vieles so unwichtig, was uns heute auch als Gläubige noch so wichtig ist. Und da fragt niemand mehr nach einem Spaßchristentum und nach dem ganzen frommen Tingeltangel, der heute vielerorts veranstaltet wird. Und da kann es auch für errettete Gotteskinder noch durch Anfechtungen gehen, durch letzte Anfechtungen gehen. Und was dann wirklich trägt am Ende, das sind nicht unsere klugen Ratschläge. Das ist auch nicht unser menschliches Einfühlungsvermögen, unser Getue, wenn wir natürlich auch in Liebe und einfühlsam den Betreffenden begegnen wollen. Was dann trägt, das ist das göttliche Kraftwort der Bibel. Dieses einzigartige göttliche Manna. Da kommt die Seele dann wieder zur Ruhe. Da kommt wieder ein fester Halt und ein sicherer Anker in allen Anfechtungen. Und im Angesicht des Todes zeigt sich immer wieder neu, dass in Christus und nur in Christus das Leben und die ganze göttliche Fülle sind. Und lasst uns deshalb schon heute auf unseren geistlichen Blutspiegel achten, dass er wirklich durch Jesus und durch sein Wort bestimmt wird. Und dass wir es glauben und praktizieren, dass wir heute schon in dem göttlichen Kraftwort alles haben, was wir benötigen. Nicht unser Gefühlsleben in erster Linie, nicht irgendwas, sondern in dem göttlichen Manna ist uns alles gegeben, was wir auf dem Weg ins verheißene Land brauchen. Ich möchte zum Abschluss ein Lied von Manfred Siebald zitieren. Das haben wir oft in der Jugendgruppe gesungen. Und dieses Lied hat sich mir damals tief eingebrannt. Und manchmal wurde ich daran erinnert an dieses Lied, wenn man in der Gefahr stand zu meinen, dass man irgendwo zu kurz gekommen wäre, dass man irgendetwas verpasst hat. Und es zeigt uns die Alternative, wie wir vor der Gier nach dem Bösen bewahrt bleiben. Wir greifen nicht nach Sternen, wenn wir den ganzen Himmel haben, und nicht nach Laternen, wenn uns die Sonne lacht. Wir brauchen nicht zu rennen, damit wir was vom Leben haben, wenn wir Jesus kennen, der selbst das Leben ist. Alles durch Jesus ergibt nicht nur ein Stück vom Leben, alles durch Jesus, weil er das Leben ist.